yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zurück zu Watch the Skies, unserem Science-Fiction-Podcast bei Movie Break. Und natürlich habe ich wieder tatkräftige Science-Fiction-Expertise an die Seite geholt. Einmal mit Jaco. Hallo, Jaco.
Hallo zusammen.
Und natürlich den Ding Dong.
Hallihallo.
Wir haben wieder geballte Science-Fiction-Power und haben uns gedacht, ein Film reicht uns einfach nicht. Wir hatten ja schon mal ein Double-Feature gemacht mit Invasion vom Mars. Und hatten in dem Zuge dann überlegt gehabt, boah, das können wir doch mal wiederholen. Und es gibt tatsächlich auch so ein paar Science-Fiction-Filme, die dann irgendwann mal gekommen sind und dann ein Remake bekommen haben. Unter anderem der Blob. Und das hat sich einfach wirklich angeboten. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich mag beide Filme. Und wir haben deswegen einmal der Blob Schrecken ohne Namen aus dem Jahr 1958 und der Blob aus dem Jahre 1988. Wir werden so ab und an, glaube ich, hin und her springen zwischen den Filmen, aber natürlich auch am Ende so die Frage stellen, welcher Film ist besser oder gefällt uns besser. Und wir haben aber natürlich auch ganz viele andere Fakten mit am Start und gehen auch nochmal tief in die Masse rein mit einem Nicht-Spoiler-Bereich und natürlich mit einem Spoiler-Bereich. Na, seid auf jeden Fall gespannt. Genau, bevor wir aber starten, vielleicht so ein paar Key Facts erstmal. Und ich würde jetzt, bevor ich gleich an Ding Dong übergebe, der natürlich wie immer gekonnt den Inhalt wiedergeben darf, zumindest erstmal von 1958er Version. Wir haben Blob Schrecken ohne Namen, wie gesagt aus den 50ern heraus, unter der Regie von Irvin S. Yeworth Jr. und Russell S. Dorton Jr. Und wir haben ein Dreier gespannt beim Drehbuch, Theodore Simonson, Kay Lineker und Irvin H. Milgate. Übrigens, alle drei Personen am Drehbuch haben nachher auch in der 88er Version ihren Anteil gehabt, mehr oder weniger mitgearbeitet und dementsprechend auch dort das Drehbuch mitgeschrieben. Wir haben als Stars einmal Steve McQueen, der übrigens, glaube ich, auch einen 17- oder 18-Jährigen spielt und 28 Jahre alt war in dem Film, als er den gedreht hat.
Und aussieht wie 45. Ich glaube, Steve McQueen sah immer aus wie Ende 60.
Genau, und relativ alt aussieht. Und tatsächlich mit dem Film aber seinen Durchbruch in Hollywood geschafft hat.
Als Steven McQueen noch.
Richtig.
Als Steven McQueen noch, genau. Wir haben Annette Corsett und Earl Rove. Genau, aber sonst darüber hinaus gibt's immer mal wieder Namen, aber eher, wenn man so in dem Bereich 40er, 50er in den Filmen unterwegs ist, bekanntere Gesichter, die man so kennt. Das erstmal dazu. Dann aber tatsächlich, worum geht's denn überhaupt in den Film? Und Ding Dong, magst du mal ganz kurz beschreiben, was 1958 passiert?
Ja, ich kann's versuchen. Ich habe mir diesmal nichts zusammengeschrieben, diesmal kommt's aus meinem Kopf. Zwei Turteltäubchen beobachten, wie ein Komet über den Himmel fegt und irgendwo in ihrer Nähe niedergeht. Ein alter Mann kriegt es ebenfalls mit, begibt sich zu dieser Einschlagstelle und wird dann von einer glibbrigen Substanz angefallen, die sich an seinem Arm festsetzt. Kurz darauf läuft dieser besagte Mann eben diesen Turteltäubchen vor das Auto, als sie heimfahren wollen. Die bringen ihn zum Arzt und ja, noch ahnt keiner, was es mit diesem Schleimhaufen für eine Gefahr mit sich bringt.
Genau, vielen lieben Dank. Dann wechsle ich jetzt mal ganz kurz. Ich würde jetzt einmal beide vorstellen, bevor wir wechseln öfter, habe ich ja schon gesagt. Wir haben dann noch der Blob 1988. Wir haben diesmal Regie Chuck Russell. Den kennt man tatsächlich, ein bisschen zumindest, weil der hat unter anderem Die Maske gedreht und mit Arnold Schwarzenegger Eraser und The Scorpion King. Also ne, das war auch so mehr oder weniger sein damaliger Start. Und Drehbuch habe ich schon was zu gesagt und an den Stars haben wir diesmal Shawnee Smith und Kevin Dillon. Kevin Dillon kennt man tatsächlich so ein bisschen. Donovan Leach Jr., Jeffrey Dimon und Art LeFleur. Wir haben übrigens noch ein Sequel. Ich möchte es hier einfach mal erwähnt haben, aber wir reden nicht drüber. und niemand redet darüber, bitte. Weil es gab noch zu der Blob von 1958 eine Fortsetzung, Beware the Blob heißt der, aus dem Jahr 1972, gedreht von Larry Hagman, dem Dallas-Darsteller. Und nee, den muss man nicht gucken und wir klammern den auch aus und er existiert jetzt einfach für uns nicht und fertig. Genau, aber Ding Dong, was passiert denn, jetzt wird's witzig, was passiert denn in der 1988er Version?
Ah, da kann ich jetzt meinen wunderschön zusammengeschriebenen Text zum Besten geben. Ein Feuerball rauscht durch den Nachthimmel und geht in ein Waldstück nahe der Kleinstadt Arborville nieder. Ein Obdachloser, der das Spektakel beobachtet hat, begibt sich zur Absturzstelle, wo er auf eine schleimige Substanz stößt, die sich an ihm festsetzt. Als er, von Schmerzen getrieben, durch den Wald stolpert, kreuzt er den Weg mit Brian Flagg, dem bei vielen eher unbeliebten Rowdy der Stadt. Flagg möchte helfen, doch der Obdachlose läuft vor das Auto von Footballspieler Paul, der mit Cheerleaderin Meg ein Date hat. Gemeinsam bringen die drei den Mann ins örtliche Krankenhaus. Noch ahnt niemand von ihnen, was der Kleinstadt noch bevorstehen wird.
Ist fast das Gleiche.
Ja, genau. Aber es war jetzt ein bisschen spratziger, wie der Film selber, ne? Mehr Masse.
Ja.
Okay, nee, danke dir. Dann ist natürlich die obligatorische Frage, die ich immer stelle zum Anfang, wenn wir ein Watch the Skies-Folge machen. Und zwar, wie stehen wir denn tatsächlich zu den beiden Filmen und wie kamen wir dazu und wann haben wir sie tatsächlich das erste Mal gesehen? Und ich würde jetzt mal direkt abgeben an Jaco.
Ja, ich habe die tatsächlich in der falschen Reihenfolge gesehen. Ich habe erst das 80er-Jahre-Remake gesehen und es ist auch, ja, wie lange mag das her sein? Das war auf jeden Fall schon DVD-Zeitalter, also ich habe den nicht irgendwie im Jugendalter oder sowas gesehen. Damals war der, glaube ich, auch in Deutschland noch indiziert oder zumindest in irgendeiner Form nicht so leicht zu bekommen. Und ja, mir hat der damals ziemlich gut gefallen. Das Original habe ich tatsächlich erst gesehen, als das Mediabook von Cape Light veröffentlicht wurde. Und habe es mir dann da direkt gekauft. Also doch noch mal ein paar Jährchen später. Ja, und welchen Film ich besser finde, ich glaube, das spare ich mir erstmal noch aus. Aber grundsätzlich mag ich beide Filme irgendwie, weil das ist ja auch so mein Genre. Ne? Also ein bisschen Science-Fiction, ein bisschen Horror, ein bisschen Gekröse und eine Menge Matsch, das finde ich immer gut.
Ich spiele mal wieder das Echo. Bei mir war es das Gleiche. Ich habe das Remake vor dem Original gesehen. Ebenfalls zu Videothekenzeiten, die DVD damals ausgeliehen, fand den soweit ganz nett. Mittlerweile habe ich die Blu-ray im Regal. Ich finde ihn jetzt netter. Und irgendwann habe ich mir dann auch von Cape Light das Mediabook besorgt. Hab aber auch von Cape Light die Tape Edition dazu. Also ich habe den Film zweimal im Regal stehen. Und ja, der hat auch was, aber ich glaube, Jaco und ich werden uns einig sein, was die beiden Filme angeht und was besser
ist. Ich nicke ganz fleißig.
Ich glaube, Thomas hat da eine andere Einstellung, oder Thomas?
Ha, könnte vielleicht sein. Vielleicht habt ihr auch meine Kritiken gesehen. Break. Genau, also ich habe tatsächlich die 58er-Version zuerst gesehen. Die lief irgendwann mal im Fernsehen abends, muss auch irgendwann Ende der 90er gewesen sein. Da war ich dann irgendwas Richtung 15, 16, da habe ich den, glaube ich, gesehen. Und habe dann später erst herausgefunden, dass es nochmal eine spratzigere, blutigere Version gibt, die halt aus dem Jahr 88 stammt, ne, als Remake. Und habe mir die dann irgendwann, ja, ich glaube, ich habe die damals auf DVD mir besorgt gehabt und habe die dann geguckt gehabt. Und ich mag beide Filme, aber ich kann schon mal sagen, ich mag die mit Steve McQueen irgendwie lieber. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Vielleicht müssen wir das nachher im Streitgespräch mal rausfinden. Ich stelle ja die Frage dann später. Und ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber sie haben sich sehr, sehr stark angeglichen. Ne? Also das muss ich nochmal sagen. Das war vor 10 Jahren, habe ich die, glaube ich, geguckt gehabt und auch noch was dazu geschrieben. Und das hat sich so ein bisschen jetzt geändert. Ich habe den 58er übrigens mit meinem Sohn geguckt. Der fand den auch richtig toll. Der ist 10. Den 88er hat er nicht gesehen, so.
Ist auch besser so.
Verständlich.
Das wäre ein bisschen viel gewesen. Der hat auch immer noch ein FSK 18 und ich finde auch zu Recht tatsächlich.
Kann man so stehen lassen, würde ich sagen, ja.
Ja. Okay, dann erstmal so dazu, wie wir zu den beiden Filmen stehen. Zum Sequel habe ich was gesagt. Ich würde jetzt erstmal so ein paar Trivia, so ein paar wissenswerte Sachen einfach rauskloppen an euch beide. Und ihr könnt dann sagen, ob ihr das interessant findet oder ob ihr das schon wusstet oder ob ihr sagt so, okay. Wobei man echt mehr findet zu der 58er-Version als zur 88er-Version. Da kann ich aber gleich noch was zu sagen, woran das vielleicht liegen könnte. Bei der 58er-Version kann ich auf jeden Fall sagen, dass der Film ein Budget hatte von 120.000 US-Dollar, was, glaube ich, für die Zeit trotzdem schon recht wenig ist. Und tatsächlich hat er im Box-Office dann 1 Million US-Dollar eingespielt. Das klingt jetzt erstmal viel, glaube ich, wenn man das so ein bisschen inflationsbereinigt auf das heutige Jahr übertragen würde. Aber Paramount kaufte den Titel damals für 300.000 US-Dollar und hat nochmal 300.000 ins Marketing geschossen. Und wenn man dann das Budget und die beiden Zahlen zusammenrechnet, dann war es damals finanziell erstmal ein Flop. Ich glaube, mittlerweile über die Jahrzehnte hinweg, ne, und Re-Releases und sowas, alles Verkäufe, DVD, Blu-ray, VHS, hat sich das, glaube ich, alles so ein bisschen anders dargestellt. Aber damals erstmal ein Flop. Zu Steve McQueen kann man sagen, das fand ich sehr interessant. Er hat durchgehend beim Dreh geraucht. Die ganze Zeit. Und wenn man so ein bisschen genau hinguckt an manchen Szenen, sieht man, dass im Hintergrund so Rauchschwaden umherwabern, wo man nicht so genau weiß, wo kommt das jetzt her. Aber da ist tatsächlich Steve McQueen dran schuld, der einfach seine Zigarette kurz weggelegt hatte, nachdem dann Action gerufen wurde. Und nachdem der Dreh wieder vorbei war und die Kamera aus war, ist er wieder zur Zigarette hin und hat weiter geraucht. Übrigens, das quasi darauf aufbauen, zum Zeitpunkt seines Todes hing das Poster des Films an der Wand seines Schlafzimmers. Also offensichtlich mochte er den Film selber, den er gedreht hat. Und das fand ich sehr faszinierend. Da könnt ihr gleich sagen, ob ihr das schon wusstet. Der eigentliche Blob, also eine Mischung aus roten Farbstoffen und Silikon, ist niemals ausgetrocknet und wird immer noch in seinem Original 5-Gallonen-Eimer aufbewahrt. Wusstet ihr das?
Nein, natürlich nicht.
Das wusste ich tatsächlich.
Ja, du, ja.
Ja, Entschuldigung, dass ich auch mal was weiß.
Ja, sowas weißt du natürlich, ne?
Hey, wenn es um Glibber geht.
Okay.
Genau, also der Original-Glibber existiert noch. Theoretisch könnte man den einfach wieder rausholen, direkt damit drehen und eine bessere Fortsetzung produzieren. Wusstet ihr das mit Steve McQueen und mit dem Rauchen?
Nein, das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ach, du wusstest das auch? Oh Gott, nee. Also ich habe es nicht gehört, aber es passt zu Steve McQueen. Ne?
Ja.
Das ist, nicht umsonst ist der auch nicht so alt geworden.
Genau. Ich habe es tatsächlich immer wieder an verschiedenen Stellen von seinen späteren Filmen irgendwann mal gelesen und auch in so kleinen Dokumentarsachen dann gesehen gehabt. Aber das ist schon krass. Also das ist schon...
Wie junk musst du sein auf Zigaretten, dass du die echt nur weglegst während des Drehs und dann gleich, also das gibt's doch gar nicht, oder? Also ich habe auch mal geraucht, ne? Ich habe auch relativ viel geraucht damals, aber das, nee, sorry.
Und jetzt wird's nochmal faszinierender, weil es gibt ja als Einspieler einen Song, einen Theme-Song zu dem Film. Und
den du jetzt vorsingst.
Ich weiß noch nicht. Ich versuch's gleich mal.
Ey, du hast angekündigt.
Ja, ich hab's angekündigt. Ich
hab gesagt, ich nagel dich drauf fest.
Auf jeden Fall, der ironische Titelsong des Films, der heißt auch The Blob, wurde von Burt Bacharach produziert und gemacht und Mac David geschrieben. Und der ist tatsächlich ein landesweiter Hit in den Vereinigten Staaten geworden. Und er erreichte am 9. November 1958 sogar Platz 33 der Billboard Hot 100. Also das ist schon krass. So, und ich versuche es jetzt einfach mal und wahrscheinlich hören wir danach keine Zuhörerinnen und Zuhörer mehr. Aber
ja, die letzten drei sind dann auch versteckt.
Genau, der Song ist folgendermaßen.
Sollen wir alle drei singen oder?
Nein. Ich singe allein. Ich versuche es jetzt einfach. Also, beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor right through the door and all around the wall is blotch, a blotch. Be careful of the blob. Jetzt kann ich dieses Blob-Geräusch leider nicht machen. Aber das ist tatsächlich der Song und der hat wirklich eine Gefahr von so einem Ohrwurm. Und jetzt, seitdem ich ihn gesehen habe, den Film, ist jetzt auch schon anderthalb Wochen, zwei Wochen her, komme ich immer wieder zu YouTube zurück und in diesen Theme-Song. Und hab den dann irgendwie einen halben Tag im Ohr und denke mir so, ach du Scheiße, ey.
Ja, der ist aber auch total schmissig. Ich fand den auch total cool. Der hat mich so ein bisschen erinnert, der hätte auch bei SpongeBob laufen können.
Ja, ich kann das schon verstehen, dass der in den Charts war. Aber ich muss sagen, also ich fand den so dermaßen unpassend zu dieser Art von Film. Hat mich an Barbarella erinnert, wo wir auch dieses unpassende Theme-Song hatten.
Ja. Die wissenswerten Sachen zu der 88er-Version schmeiße ich gleich in den Topf, wenn wir dabei sind. Genau, ich würde jetzt erstmal noch ganz kurz eine kleine Genre-Einsortierung geben. Wir hatten so eine Art von Film ja jetzt schon öfter besprochen in Watch the Skies, ne? Also das ist ja typischer 50er-Jahre-Film. Wir haben die Angst aus dem Weltraum, dem Unbekannten, ne? Was passiert tatsächlich, wenn da was runterfällt? Wenn wir Raketen ins All schießen, kriegen wir dann irgendwie Kontakt mit Marsianern und dann gibt's eine Invasion. Und hier in dem Falle fällt halt dann... Ja, ein Bakterium würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein Wesen aus einer anderen Welt und das frisst halt alles. Was aber man sagen muss, dass diese Art von Monster sehr ikonisch ist und tatsächlich auch was Neues dargestellt hat.
Na, nicht unbedingt. Also wir hatten vorher Quartermass Experiment, wo wir eine blobartige Kreatur hatten. Und wir hatten X The Unknown, auch ein britischer Film, wo wir ebenfalls schon so eine Masse hatten.
Das stimmt.
Die halt in dem Fall allerdings aus der Erde kam und nicht vom Himmel. Also von daher, der Blob ist tatsächlich nicht jetzt irgendwie was ganz Neues gewesen, so gesehen.
Ja, also an Quartermass muss ich auch sofort denken, weil das ist auch sehr ähnlich, diese Kreatur.
Die ist ja auch direkt an der Hand, ne? Bei Quartermass Experiment ist es, glaube ich, auch der Astronaut, der es an der Hand hat, ne?
Ja, du hast recht.
Okay.
Stimmt. Da haben die sich so ein bisschen bedient, aber ich glaube, die Filme hatte in den USA wahrscheinlich niemand so wirklich gesehen, deswegen, oder das Massenpublikum zumindest, deswegen konnte man das ruhig mal machen.
Nee, das Massenpublikum mit Sicherheit nicht, ne.
Okay, aber die beiden kenne ich jetzt nicht. Aber war es jetzt auch so eine Masse, die dann das aufgefressen hat und gewachsen ist? War es genau das Gleiche, oder?
Die ist auch gewachsen, genau, und das war ja auch so, das, ja, nicht wie so ein Gelee, aber doch ähnlich, ne?
Ja, es war so eine galertartige Masse, die Leute, ich sag mal, aufgefressen hat und ja. Ich glaube auch gewachsen ist in
die
beiden
ist gewachsen.
Fällen, oder?
Die ja. ist gewachsen, naja, klar. Das war am Ende doch so ein relativ großes Vieh, was dann in der Kirche irgendwie hing.
Bei Quartermass Experiment, genau.
Okay, ja. Da seid ihr tatsächlich mehr die Hardcore-Sci-Fi-Trash-Experten. Da bin ich raus.
Ja, das sind alte Hammer-Filme. Das ist ja auch so ein Steckenpferd von mir.
Ja, ja. Und kurz da drauf, aber das kann durchaus dem Blob geschuldet sein. Wir hatten dann noch den italienischen Film Caltiki, wo wir auch so eine Substanz haben. Das ist allerdings bei denen wird es als, ich glaube, eine Maya-Göttin oder ne, irgend sowas dargestellt. Also wird gefunden in Mexiko. Und dann haben wir noch The Age-Man. Das ist ein japanischer, glaube ich, Film, bei dem auch Blob eine Rolle spielt. Aber allerdings, glaube ich, mit atomarer Strahlung oder so irgendwas.
Ah ja, da schau her.
Okay. Ah ja. Gut, das war ein kleiner Exkurs in die Welt von glibberartigen Monstern. Was man bei beiden Filmen aber sagen muss, und das würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wir haben in beiden Filmen so klischeehafte Teenie-Versionen. Ne? Also sowohl eine 58er-Version als auch eine 88er-Version. Und bei der 88er-Version gibt es noch eine Besonderheit, weil da ist das Szenario geändert. Da gibt es eine starke Kritik an Wissenschaft und Militär. Die haben wir in der 58er-Version gar nicht. Da spielt das Militär überhaupt gar keine Rolle.
Null.
Gut. Dann würde ich jetzt mal einsteigen und erstmal in einem spoilerfreien Bereich den 1958er kurz vorstellen. Und da, wie wir immer so sind, ne, was war gut, was war schlecht, wir erzählen einfach mal ein bisschen. Und was fällt euch denn als erstes ein, wenn ihr jemanden erklären wollen würdet, warum er die 58er-Version gucken sollte? Chaco.
Gut, also erstmal der Titelsong.
Du fragst die zwei Falschen.
Nein. Es gibt ja auch Gründe, die zu gucken. Also zum einen natürlich grundsätzlich diese 50er Jahre B-Science-Fiction-Invasion-Filme haben ja alle irgendwie was. Die haben ja alle irgendwie Charme. Die spiegeln so ein bisschen den Zeitgeist wieder, wobei der hier wirklich noch am, sag ich mal, unpolitischsten ist, wenn man sich jetzt eine Version vom Mars anguckt.
Oh, wir haben es mit einer roten Masse zu tun, die Menschen verzehrt. Also wenn das keine Anspielung auf den Kommunismus ist oder den Red Scare, dann weiß ich auch
nicht. Die Masse rot ist, sieht man nicht. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Wird das erwähnt?
Das ist kein Schwarz-Weiß-Film.
Ach, stimmt. Ein Farbfilm,
ja.
Was rede ich denn? Was erzählst du hier?
Ja gut, da hast du recht. Vielleicht ist es so, aber hab ich tatsächlich da gar nicht so reininterpretiert. Aber jetzt, wo du es sagst, von mir aus. Ne? Ansonsten, es ist halt ein Klassiker. Das muss man so sagen, wie es ist. Und er hat so einen gewissen kruden Charme. Aber ich muss auch dazu sagen, ich fand ihn nicht sonderlich spannend. Also, oder er ist sehr langsam, unvorteilhaft langsam. Mhm. Und mir fehlen da eindeutig Highlights, das muss ich ganz klar so sagen. Der plätschert einfach so ein bisschen vor sich hin und ist auch nicht gut gealtert an vielen Stellen.
Ja.
Ja, ich habe auch nicht, also ich gebe Jaco insofern recht, es ist ein Klassiker, Und wenn man Science-Fiction-Filme mag und gerne Sachen aus den 50ern, 60ern guckt und auch so filmhistorisch einfach die Sachen aufarbeiten möchte, dann gehört der Blob dazu. Aber ich habe tatsächlich auch eher Kritikpunkte, als dass ich wirklich positive Sachen herausgreifen kann. Was ich dem Film gebe, ist, dass gerade, ich sag mal, in der ersten Filmhälfte die Szenen mit dem Blob selber gut getrickst sind. Später wird's schlechter, aber am Anfang würde ich das schon noch dem Film geben. Da haben wir auch so einen Glipperarm, der sieht ganz ordentlich aus. Und ich sag mal, hinten raus haben wir relativ viele Statisten für so einen, in Anführungszeichen, kleinen Film. Ne? Dadurch wirkt er ein klein wenig größer. Aber dann müsste ich jetzt auch tatsächlich schon mit den negativen Punkten anfangen. Deshalb gebe ich jetzt einfach mal ab an Thomas, damit der Film ein bisschen verteidigt wird.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach ein großer Steve McQueen-Fan. Und auch wenn er da aussieht, als wenn er schon was weiß ich wie alt ist.
Ja, aber passt Steve McQueen, so schön, dass ich unterbreche, weil passt der in diesen Film, also nicht nur vom Alter, sondern so generell, das ist ja auch kein typischer Steve McQueen-Film, oder?
Eigentlich nicht.
Das ist so, ja, wie gesagt, diese Altersgeschichte, die ist ja wirklich kurios. Also, kennen wir das amerikanische Film, natürlich Teenager werden da immer voll, was ich 20-Jährigen gespielt habe. Steve McQueen sieht immer schon aus, als wäre der sein eigener Vater. So. Und das ist halt ein Typ, dann gibt's halt so Szenen, wo Steve McQueen irgendwie sagt, wo er sich rausschleichen will und Angst hat, dass er Ärger von seinem Vater kriegt. Und das macht Steve McQueen und denkt so, what? Was ist denn das?
Ja, voll. Oder wenn dann der Polizist vor ihm steht und sagt, ach, was mache ich mit euch Kindern?
Ja, genau.
Ja. Sagt, was für Kinder?
Oder trifft auf den Vater seiner Freundin, weil er denkt, ey, er sieht genau gleich aus.
Ich muss ja gestehen, ich musste ja erst mal gucken, wie alt die beiden sind. Ja. Ob der tatsächlich so viel alt ist. Und es war ein kleiner Altersunterschied.
Ja, aber Entschuldigung, ich hätte dir abgebrochen, mach weiter.
Ja, ja, ich war noch nicht fertig, so. Genau, aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein absoluter Klassiker irgendwie, den man, ne, also wenn man halt in der Zeit die 50er Jahre und Science-Fiction-Genre irgendwie so reinsteigt, dann gehört er einfach irgendwie dazu, ne, das ist ein Klassiker. Wie gesagt, Steve McQueen, keine Ahnung, mag ich einfach irgendwie und ich gebe euch aber insofern recht, dass er wirklich viele Probleme hat. Hat aber auch der 88er, so, da komme ich nachher nochmal zu. Und klischeehafte Teenies habe ich schon gesagt, das ist da einfach drin. Er hat ein Pacing-Problem, definitiv. Aber irgendwie dieses typische, es gibt eine Bedrohung aus dem All und wie man sich so 50er Jahre Science-Fiction-Horrorfilme auch ein bisschen vorstellt, wie sie sein sollten, das hat er alles. Das hat er alles drin. Und deswegen kann ich mir den einfach so vorstellen, man guckt ihn auch gerne im Freiluftkino, quasi im Autokino, ne? Dann läuft er einfach und das hat auch so ein gewisses Zeitgeist. Und ich finde, am Ende, dadurch, dass dann ja doch ein bisschen was passiert und so viele Leute auch dann, Statisten, du hast es gerade schon gesagt, und dieser Diner ja, dieses ikonische Bild, was ja auch manchmal auf dem Plakat mit drauf ist, ich weiß nicht, ich mag das. Und tatsächlich habe ich ja gesagt, ich habe den mit meinem Sohn geguckt und der war jetzt auch nicht von wegen, boah, was ist denn das für ein Scheiß, was du da jetzt angemacht hast, sondern der hatte auch seinen Spaß damit und hatte dann auch in verschiedenen Szenen dann gedacht, so, oh, okay, jetzt kommt das Monster. Und es wird ja nichts explizit gezeigt. Dafür ist ja dann die 88er-Version da, die wirklich ja sehr, sehr da reingeht. Mhm. Fand ich aber trotzdem okay. Und mit der roten Masse, da bin ich jetzt vorhin aber auch nicht drauf gekommen, ob das jetzt wirklich die Intention dahinter war, dass man ja gesagt hat, wir machen jetzt so eine Masse rot, weil die Sowjetunion uns alle auffressen möchte, weiß ich halt nicht. Ansonsten ist er von der Geschichte, aber auch das Remake natürlich passt auf so einen kleinen Bierdeckel drauf. Ne? Es fällt was vom Himmel, es frisst alle auf, die Stadtbevölkerung organisiert sich, bekämpft das Monster schließlich, ne, mit Kälte, das erfahren wir ja dann später. Und das war es dann ja auch. Aber tatsächlich für Menschen, die irgendwie Interesse daran haben, solche Filme zu gucken und auch irgendwie diese Historie zu haben, eine absolute Empfehlung. Ich würde jetzt in den Spoilerbereich übergehen, es sei denn, ihr habt noch was.
Du hast schon gespoilert, wie das Monster aufgehalten wird.
Aber Jaco wollte was sagen.
Ja, das können wir auch im Spoilerbereich machen, das ist hinfällig, also machen wir das da. Also ab jetzt Spoilerbereich, okay?
Okay, dann jetzt, ihr seid so, gewarnt für Spoiler.
Gibt ja nichts mehr zu spoilern. Genau. Also, was du gesagt hast, die Bedrohlichkeit, die geht mir ja total ab, leider. Also ich finde, dieses Monster wirkt, also klar, es ist da und frisst Menschen, die wissen, wie uns auffällt, aber mir fehlt diese gefühlte Bedrohlichkeit irgendwie. Also nur weil dir erzählt wird, das ist jetzt bedrohlich, ist es für mich nicht so. Es wirkt alles so sehr entspannt immer noch und alles so ein bisschen, ja, es ist mir einfach, es geht gerade in den Gewaltgrad oder so, aber es ist mir alles ein bisschen zu entspannt. So, das ist so ein, ja, entspannter Sonntagnachmittag irgendwo. Ne? Klar, stimmt
das
mal.
Aber das hast du ja vielfach in den 50er Jahren, wenn du da so Filme
ja,
anguckst.
Ja, aber.
Ah, nee.
Nee, also wenn du jetzt sagst, der Invasion vom Mars, so, der ist auch nicht gut gealtert.
Sauer ja, genau.
Der war damals auch nicht super. Aber dieses Bedrohungsszenario kaufe ich da halt viel mehr. Mhm. Auch wenn es nicht super bedrohlich rüberkommt. Aber dass da halt Menschen verwandelt werden und das hat deutlich mehr als das, also so wie es mir hier verkauft wird. Das ist halt so sehr, ne? Ja, es ist halt nett anzugucken, aber ich muss halt auch sagen, dafür, dass der auch nur, was geht da, 80 Minuten noch nicht mehr, glaube
ja,
ich.
Ja, der ist relativ schnell zu Ende, ja.
Der fühlt sich länger an, tatsächlich. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Das ist alles so ein bisschen sehr, sehr entspannt. Der ist ungefähr so entspannt wie der Arzt. Den fand ich übrigens geil, das muss ich mal dahin bringen. Mit den Alten, mit dem Schleim auf der Hand. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das, um Gottes Willen? Was macht
er? Dann checkt er erstmal sein Buch, ja.
Genau, leg dich hin, Decke drüber, ich komme in ein paar Stunden nochmal. Dann geht das auch wie so ein Hefeteig, ne? Im Dunkeln, wissen wir ja. Also das fand ich auch eine super Behandlung, ne? Ja,
ich sehe es wie Jacko. Ich finde, dieser Film kommt weder in die Pötte, noch schafft das, die unheimliche Stimmung zu etablieren. Ne? Klar, aus heutiger Sicht sind viele Filme aus den 50er und 60ern nicht mehr wirklich gruselig. Ne? Aber trotzdem, für die damalige Zeit waren sie schon gruselig, weil sie es halt geschafft haben, eine unheimliche Stimmung zu etablieren. Und das hat dieser Film gar nicht. Der hält sich dauernd mit Belanglosigkeiten auf. Der Blob spielt relativ wenig Rolle in diesem Film. Ne? Dann haben wir auch, ich sag mal, wahrscheinlich auf absichtlich ulkig getrimmte Szenen, so wie mit dieser Haushälterin, die dann sagt, ne, der ist ja, der, wir haben so eine Szene, wo der Arzt dann irgendwann verschwunden ist und der Blob hat ihn halt gekillt, aber das glaubt niemand und die ganze Wohnung ist verwüstet, die Polizei kommt und dann sagt die, ach, kann ich erstmal aufräumen, ach. Und dann sagt der Polizist, nein, das geht nicht. Und dann sagt sie, ich kann doch um die Fingerabdrücke herumputzen. Ja, oder wir haben so eine Szene, geht irgendwann so ein Feueralarm oder sowas los, dann haben wir so einen alten Mann, der dann aufwacht und dann zieht er einen Helm an und sagt, ach nein, das ist ja der falsche Alarm, ich brauche den anderen Helm, das ist mir ja noch nie passiert. Und dann zieht er sich so einen anderen Helm auf. Oder wir haben so einen Jungen, der so seine Spielzeugknarre auf den Blob wirft. Ne? So wie man es aus so Kriegsfilmen oder so kennt, so Soldat James Ryan, peng, peng, Waffe ist leer und dann wird geworfen. So. Ja, also für mich mehr ein Ulk-Film, der meistens eher zäh und dröge ist als unheimliches Bedrohungsszenario. Tut mir leid.
Du hast was sehr Richtiges gesagt. Ich glaube nämlich auch, dass der auch damals nicht bedrohlich war. Also manche Filme waren es damals, vielleicht heute halt nicht mehr so, weil abgeschwächt, weil man kennt es anders. Aber ich glaube nicht, dass sich damals dadurch irgendjemand in irgendeiner Form gegruselt, schockiert, mitgefiebert hat oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Den kann man als Amüsement, kann man den so hinnehmen, als solide Unterhaltung. Aber das ist kein Film, der jemals Angst und Schrecken in irgendeiner Form verbreitet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür finde ich die auch alle zu entspannt. Auch seine die Kumpels von Steve McQueen, die am Anfang irgendwie sind das Rivalen.
Ja, das habe ich
wieder Freunde.
Ja.
Ne? Und die sind auch, das sind alles auch so Goofies und die sind alle so entspannt und alles so happy und du denkst mir, weiß ich nicht.
Ey, die Szene habe ich aber auch voll nicht verstanden. Es wird am Anfang, wird es so etabliert, so als würden die sich gleich prügeln, als wären die sorry verfeindet. Dann machen sie ihr Autorennen und danach, ach ja, da war der Polizist, oh, wie geht's dir, oh, mir geht's gut, oh, alles cool. Und du denkst so, hä, passt doch jetzt gerade überhaupt nicht. Auf einmal sind sie Best Friends, also...
So war das damals mit Police. Na, was man halt sagen musste, vielleicht gehe ich da auch anders an dem Film. Also ich erwarte gar nicht, dass der mich jetzt so schockiert oder gruselt aus dem Jahr 58, ne? Sondern ich erwarte eher, dass es, für mich ist das so ein entspanntes Nachmittagsfernsehen, wo man tatsächlich mal reinguckt und ja, unterhalten wird, ohne dass es jetzt auch in die Tiefe geht oder sowas. Na, also vielleicht gehe ich da anders ran an dem Film.
Wir reden ja jetzt auch nicht von Tiefe.
Ja, also entspannt gebe ich dir, aber Unterhaltung, dafür ist er mir einfach ganz oft zu dröge, ne? Also für meinen Geschmack, ne? Das geht nicht darum, dass ich mich jetzt gruseln will, das mache ich bei den meisten Filmen nicht, ne? Aber es könnte halt mal was passieren und das passiert halt nicht viel.
Ja,
bei dem Film.
Da gebe ich dir recht. Also wir hatten ja vorhin schon mal Hammer-Filme kurz erwähnt, ne, weil der die angesprochenen Filme von dir, die diesen Blob ähneln, Quatermass und X, die anderen. Und ich gucke ja gerne diese alten Hammer-Filme und da grusel ich mir auch nicht mehr vor. Und die sind auch altbacken viele. Aber da merkst du, bei den guten zumindest, dass die damals wohl funktioniert haben, dass die so eine eigene Stimmung haben und so eine eigene Welt irgendwie kreieren, die so, ja, die so ihren Reiz hat. So, und ich sehe das bei dem halt auch 1958 nicht so wirklich. Das ist alles so sehr gediegen, sage ich mal.
Okay. gut. Aber dann würde ich tatsächlich mal die 50er verlassen und in die 80er einsteigen.
Nee, da möchte ich noch einmal einwerfen. Weil mir ist das aufgefallen. Habt ihr gesehen, als die Leute aus dem Kino gerannt sind, dass die alle gelacht haben?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen, nee.
Du musst als zwischendrin mal auf Standbild machen. Die meisten, die aus dem Kino laufen, die grinsen und haben Freude und haben Spaß da drin.
Das sind die 50er, endlich passiert mal was hier in der scheiß Kackstadt.
Genau. Ey, die haben sich gefreut, die durften endlich mal im Film mitspielen, durften da rausrennen, weil sie sollen schockiert sein, weil dieser Block in dem Kino einfällt und dann freuen sie raus und freuen sich die ganze Zeit. So,
Du siehst ja dann auch wirklich nur den Sheriff dann reinlaufen und er kommt dann wieder raus und meint, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Okay.
Naja, also man muss es relativieren, er ist Kleinstadtpolizist, ne? Also so viel wird er nicht sehen.
Man muss ja auch wirklich sagen, das Budget war ja nicht sehr hoch für den Film. Ne? Also ich glaube, mehr konnten die auch einfach gar nicht, glaube ich.
Ja, das ist ja okay. Das ist völlig in Ordnung. Da wartet man auch nicht mehr. Ja.
Wobei ich muss sagen, was mich manchmal gestört hat, war, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ganz viele Szenen waren einfach nur vor schwarzem Hintergrund. Mhm. Sowas Ähnliches hatten wir auch schon bei Invasion vom Mars, wo einfach nur ganz unifarbene Hintergründe da waren. Da auch, wo ich mir gedacht habe, nee, komm, da muss doch ein Hintergrund sein. Es ist doch nicht pechschwarz mitten in der Stadt, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ja? Also da hat das Budget wieder nicht gereicht. Da hat man einfach hinten dran nur schwarze Leinwand aufgebaut. So.
Ja, das hast du tatsächlich ja bei diesen 50er B-Filmen ganz oft. Das hast du gerade sogar bei Studioproduktionen, dass dann irgendwann echt die Kohle ausgegangen ist und dann wird das eben wirklich so beholfen.
Mhm. Aber da ist mir halt echt aufgefallen, weil es wirklich viele solcher Szenen gab.
Hauptsache, der Steven konnte rauchen.
Das Budget ist für Zigaretten draufgegangen wahrscheinlich.
Du meinst wohl seine Gage.
Nee, er hat wohl tatsächlich nur $3,000 bekommen.
Ja. Dafür konnte man damals schon ein paar Kippenpäckchen kaufen. Auf jeden
Fall. Ja, hat wahrscheinlich 50.000 verquarzt. Der hat den Stangen bezahlt, dass was abgeht.
Gut, so habt ihr noch was?
Nee, ich nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mein Pulver verschossen.
Okay, gut. Ja. Dann schieben wir den an die Seite und holen 30 Jahre später die 88er-Version raus. Und da auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich wirklich nicht mehr so viel Spoiler, spoilerfreie Bereich. Und zwar, was ist gut, was ist schlecht? Würdet ihr dem Film jemanden empfehlen oder würdet ihr dem Film jemanden nicht empfehlen? Genau. Jaco, willst du wieder anfangen?
Also nicht empfehlen würde ich den meinem Sohn, einfach weil er dafür zu jung ist. So, hast du alles richtig gemacht, den nicht zu gucken? Das Original kann man wunderbar auch mit Kindern gucken. Das ist, wie gesagt, relativ handzahm. Und der hier, der schmattert halt rum wie nichts Gutes. Mhm. So. Empfehlen, ja, auf alle Fälle. Gerade Leute, die gerne plastische Effekte sehen und viel Gekröse und Geschleime, den sei der sehr empfohlen. Aber die gleichzeitig, für die auch nicht alles ernst sein muss. Also das ist jetzt kein beinharter Folter-Splatter-Film oder so, der absoluten Terror verbreitet. Das ist immer noch ein Fun-Film, so, der sich aber dann doch einige explizite Sachen rausnimmt. Und er darf den natürlich nicht ernst nehmen. Wir reden immer noch von irgendeiner glibbrigen Masse, die Menschen frisst. Wie soll man das irgendwie ernsthaft verkaufen oder bierernst zumindest? Ich greife vorweg, ich mag den Film wirklich gerne. Ich mochte ihn damals wirklich gerne und ich mag ihn jetzt immer noch wirklich gerne. Auch wenn der, ne, auch wie das Original innerlich natürlich komplett simpel ist, aber ganz ehrlich, so ein Film, der darf das auch. Also was erwartet man davon? Und wenn der handwerklich gut gemacht ist und wenn der mich unterhält, wenn der flott ist, und der ist flott, der deutlich höheres Tempo als der andere Film, da habe ich eine gute Zeit mit. 90 Minuten, gute Unterhaltung, fertig ist die Laube.
Ja, eben. Ja, und eine Story muss nicht immer super kompliziert und verschachtelt sein. Wenn eine Story gut ist, kann die auch ganz simpel sein. Ne? Wir haben viele Meisterwerke, sowas wie Alien oder Der Weiße Hai. Das sind eigentlich auch relativ simple Stories, wenn man es so sieht. Ne? Sind grandiose Filme. Ne? Also von daher, ja, ich würde den Film jedem empfehlen, der auf Creature Feature steht und der die so 80er-Jahre-Charme mag, weil der Film hat es volle Kanne. Der ist halt klischeehaft, das ist klar. Wir haben so Kleinstadtatmosphäre, wir haben Klischeefiguren, wir haben auch klischeehaften Einsatz von Licht und Nebel. Aber was er auch macht, der untergräbt oder unterwandert öfter mal die Erwartungen. Hm. Und das fand ich sehr überraschend bei diesem Film.
Stimmt.
Thomas, wie sieht's bei dir? Bitte?
Ja, stimmt. Ich wollte dir recht geben. Ein, zwei Stellen, das hatte ich auch vergessen. Und da habe ich auch nicht mehr mitgerechnet mit gewissen Dingen.
Hm. Thomas, wie ist bei dir?
Genau, also Creature Feature hast du gerade schon gesagt gehabt. Also wenn man darauf steht, sollte man den auf jeden Fall gucken. Und er ist halt wirklich spaßig. Ne? Also du hast ja von Anfang an, gibt er relativ schnell Gas. Wenn du im Vergleich quasi den 58er gesehen hast und dann direkt im Anschluss dann den 88er, dann denkst du so, oh, okay, jetzt geht's aber ab, ne? Weil auch da fällt das ja vom Himmel und dann haben wir auch wieder den Mann im Wald, der quasi dann angefallen wird und diesmal ins Krankenhaus gebracht wird. Aber auch da sind die Ärzte ja wieder sehr entspannt.
Oh ja.
Erstmal. Und aber dann geht's halt wirklich richtig schnell zur Sache und tatsächlich Erwartungshaltung. Man denkt am Anfang was anderes als das, was dann passiert, beziehungsweise welche Figuren dann vielleicht auch eine Rolle spielen würden. Und das ist dann relativ schnell anders. Ihm fehlt aber dieser ikonische Titelsong, den hat er nicht.
Das hat er definitiv nicht. Da hätten die doch auf so eine, da hätten die so eine 80er Jahre irgendwie. Das wäre doch geil gewesen.
Aber er nimmt tatsächlich diese Idee des alten Films und transportiert die einfach gut und teilweise auch sehr gut von den Effekten her einfach in diese Zeit. Er ist trotzdem klischeehaft, ne? Dingle, du hast es gerade schon angesprochen gehabt, sowohl was so manche Stimmungen und Nebel und sonstiges betrifft, aber auch vor allem diese Figuren, die er da irgendwie reinkloppt, ne? Du hast diesen Rowdy auch wieder, der mit seinem Motorrad da irgendwie in einem einsamen Wald über die Brücke springen will, um sich selbst was zu beweisen oder warum auch immer, keine Ahnung. Und aber auch später dann das Militär, wie das dann halt alles auffährt und wie die agieren beispielsweise. Und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, das macht der Film aber tatsächlich ziemlich cool, weil es ist nicht so, als wenn dann, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber als wenn das Militär jetzt der Heilsbringer ist und am Ende dann kommt und alle rettet beispielsweise. Da passieren halt nochmal andere Dinge und das ist halt auch wieder diese Frage von der Erwartungshaltung. Also Gore, Splatter-Effekte, das macht er richtig gut. Story ist sehr simpel, aber kurzweilig und spaßig und unterhaltsam. Klischeehafte Charaktere haben wir. Und daraus ergibt sich halt einfach für die 80er Jahre so ein Film, den man, glaube ich, mal gesehen haben sollte, wenn man sich da in dem Bereich für Horrorfilme interessiert. Dann würde ich hier.
Fällt mir gerade noch ein. Das Drehbuch hat ja mitgeschrieben Frank Darabont, der später Die Verurteilten gemacht hat. Ist ja auch mal kein uninteressanter Name irgendwie.
Genau, wissenswert, das habe ich jetzt fast vergessen. Gutes Stichwort übrigens. Das würde ich jetzt nochmal einwerfen, bevor wir dann richtig in den Spoilerbereich übergehen. Es gibt in einer Szene, ist das jetzt ein Spoiler oder nicht, keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall einen geschmolzenen, noch lebenden Soldaten. Und der wird von einem Stuntman gespielt, von Noble Gregg heißt der, der tatsächlich im Vietnamkrieg schwer verletzt wurde und dreifache Gliedmaßen amputiert werden mussten.
Ach krass.
Und der ist aber ein Stuntman in Hollywood in der Zeit und in verschiedenen Filmen immer wieder gecastet worden. Unter anderem auch hier, um so Verletzungen auch so darzustellen.
Krass.
Ja, aber krass.
Also das fand ich ganz interessant.
Ich kann mich jetzt an diese Szene mit dem Soldaten nicht erinnern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der aussah in dem Film, ehrlich gesagt. Aber wenn du als Stuntman drei Gliedmaßen amputiert hast, für was für Stunts müssten da gebucht, dass dich jemand aus dem Fenster schmeißt oder so. Ja, aber da gibt's ja gar nichts.
Genau,
so
für solche,
das ist schon krass.
Solche Explosionen und Bodenstunts.
Ja, aber dann bist du da wahrscheinlich auch der Einzige, den sie haben. Deswegen bist du immer gut gebucht. Ne? Das ist eine Nummer. Ja. Ja, ist doch so, oder?
Was ich auch interessant fand, der Film hatte ein Budget von 10 und manche Quellen sagen 15 Millionen US-Dollar. Was auch halbwegs, ist jetzt nicht super viel, aber schon in Ordnung. Und es sind wohl 5 Millionen alleine für die visuellen Effekte raufgegangen. Übrigens auch Stop-Motion im Einsatz, was man gar nicht so sieht. Und er hat aber nur 8,2 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Also auch einen Flop. Und da gab es einen Grund für. Und zwar, als der Film nämlich sich in der Post-Production befand, gab es einen Managementwechsel, wie es ja immer so ist. Und ich empfehle da unter anderem auch die Serie von Apple aktuell, The Studio. Da wird es aus einer anderen Stelle mal aufs Korn genommen. Und nachdem dieser Managementwechsel bei TriStar Pictures stattgefunden hat, hatten die wenig Interesse, die Filme, die gerade in Arbeit sind, weiter zu pushen, weil das nicht ihre eigenen Projekte waren. Und deswegen gab es unter anderem auch gar keine oder fast gar keine Werbung für den Film, als er kam.
Okay.
Der ist so zur Seite geschoben worden.
Ja gut, schade. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn das jetzt nicht der Grund gewesen wäre. Das ist halt, ich glaube, heutzutage ist der Film sehr, sehr interessant, weil er so diese 80er-Nostalgie so mit reinbringt. Aber ich glaube, damals war das halt so ein Film wie jeder andere. Also, weiß ich nicht. Juggle, wie siehst du es?
Ja, also ich glaube, wenn man den Film, wenn der eine gute Mundpropaganda gehabt hätte, dann läuft er, glaube ich, ganz gut. Weil das kann ich mir vorstellen, da gehen Leute ins Kino, feiern das komplett ab und da kannst du auch mit einer großen Gruppe reingehen und das macht richtig Spaß. Das hat scheinbar nicht so funktioniert. Wenn es vorher keine gute Promotion gab, ja, dumm gelaufen, ne? Aber der hat sich ja, glaube ich, hinterher auf Video relativ gut gemausert.
Mit Sicherheit.
Ich glaube, heute ist es ein Kultfilm.
Ja.
Genau aus diesen Gründen. Bei denen kannst du halt perfekt für einen Videoabend mit ein paar Leuten reingeballert und alle haben Spaß. Und dafür ist der optimal.
Ja, ich sag ja, wenn du so in Nostalgie versinken willst, so die 80er-Jahre-Nostalgie, ist das einer der definitiv meiner Meinung nach besseren Filme, weil der halt ein hohes Tempo hat. Du langweilst dich nicht, es passiert immer was. Er hat seine Schauwerte, der hat gut gemachte Effekte, meistens gut gemachte Effekte, ne? Läuft, ne? Also da hast du bedeutend schlechtere Filme aus den 80ern, kannst bedeutend schlechter fahren mit anderen Titeln.
Auf alle Fälle.
Ja. Ich würde auch behaupten, also er ist jetzt nicht in der breiten Masse bekannt, das glaube ich nicht, dass man, also dass jeder The Blob kennt,
nein,
aber
nicht.
Ich glaube, unter Kennern ist er schon ein Kultfilm auch.
Ja, das denke ich auch. Also wer Creature Feature oder allgemeine Horrorfilme mag, ich glaube, der hat den Blob schon mal gehört.
Gut, dann gehen wir jetzt in den Spoilerbereich über und ich würde direkt anfangen mit dieser Sache der Erwartung, weil wir haben ja am Anfang eine Figur, die gefühlt so diese Heldenrolle eigentlich einnimmt, ne, und diesen Mann im Wald ja findet und dann tatsächlich ins Krankenhaus mit ihm ja auch fährt, mit seiner Freundin zusammen und dann wird er aufgefressen. Und zwar sehr explizit. Also du hast ja relativ am Anfang, wenn dann der Blob auf ihn rauffällt und direkt auffrisst und dann hält er die Kamera auch so drauf. Und das ist ein unglaublich guter Effekt, der da dargestellt wird. Und das macht der Film ja wirklich hervorragend. Diese Gore-Effekte, die da drin sind, bis auf die Szene mit der Küche, wo der eine Typ da in den Abfluss reingesaugt wird. Da dachte ich so, boah, das ist okay. Ne? Aber ansonsten...
Die war doch nett.
Es ging. Die Idee von dem Blob ist ja tatsächlich, das haben auch die Drehbuchautoren und Autoren nochmal gesagt, in so einem Interview hatte ich vorhin gelesen gehabt, dass der Blob ist ja so eine Art umgekehrter Magen. Ne? Also, dass quasi alles, was aufgesogen wird, sofort auch sich zersetzt. Und das macht der Film richtig gut.
Ja, das ist ein richtiger Meltfilm. Die schmelzen da richtig. Ne? Das ist so ein, sieht schon beeindruckend und auch schön ekelhaft aus. Zu dem Thema mit der vermeintlichen Hauptfigur. Das ist ja wie bei Psycho im Prinzip mit Janet Leigh, dass man glaubt, das ist die Protagonistin und zack, auf einmal ist sie tot. Mhm. Und auf einmal, das hat so einen krassen Umbruch wie bei Psycho, aber die Idee ist die gleiche eigentlich.
Ja, ja, das macht der Film ja auch häufiger. Wir haben ja auch relativ früh, wird ja der Sheriff eingeführt und diese Kellnerin, ne? Wo halt, es wird halt quasi etabliert, dass der Sheriff auf die Kellnerin steht Dinerbesitzerin. Ich glaube, sie ist nicht Kellnerin, ich glaube, sie ist der Besitzerin des Diners und sie auch auf ihn, ne? Und da haben wir so eine verspätete Romanze, die so kommt, weil die beide natürlich schon ein bisschen älter sind und dann sind die auch auf einmal weg.
Ja.
Dann werden die auch weggekillt.
Und der Sheriff, den sehen wir nicht mal. Der ist einfach, irgendwann sehen wir ihn, wie er im Blob selber schon drin ist, ne?
Und die Kellnerin ist dann auch irgendwann weg und das ist schon sehr überraschend. Und ich finde es einerseits cool, aber andererseits muss ich auch sagen, dadurch bleiben nicht mehr viele Figuren übrig, mit denen man mitfiebern kann.
Richtig.
Weil wir haben dann nur noch Flag und, wie heißt sie, Mac, glaube ich, oder? Die Cheerleaderin. Ja. Und mehr haben wir dann nicht mehr, weil die anderen Figuren sind einem komplett egal. Also,
ja gut, der kleine Bruder von ihr noch, ne? Den gibt's auch noch. Und,
ja,
und das ist auch krass, das sind ja zwei Jungs.
Auch da überraschend.
Genau, das sind ja zwei Jungs, der kleine Bruder und der Kumpel. Und normalerweise passiert Kindern in dem Alter in so einem Film nichts. So, die kommen immer safe durch, davon gehst du auch hier aus. Und dann wird der Kumpel auch gefressen, wo ich auch noch, huch, der Film traut sich was, feine Witzka.
Und auch nicht im Off, sondern tatsächlich, du siehst es auch sehr explizit.
Ja.
Ne?
Ja.
Das hatte ich auch komplett vergessen.
Aber das
dachte mir, boah, krass.
Das mit dem Sheriff ist ja wirklich, wirklich witzig, weil sie ja dann wirklich, sie rennt ja dann raus in die Telefonzelle und will ihn ja anrufen. Helf mir, rette mich.
Ja.
Und in dem Moment, wenn der Blob dann die Telefonzelle quasi umschlossen hat, dann schwimmt er so vorbei schon so halb und du siehst nur noch den Sheriff-Stern und da muss sie wahrscheinlich auch gedacht haben, so, oh, okay, gut.
Aber das finde ich auch sehr, sehr cool, weil jeder rechnet damit, dass du den Sheriff nochmal siehst.
Mhm.
Weil er hat ja gesagt, er fährt da jetzt hin. Also eigentlich müsste er sie jetzt retten oder was ever.
Mhm.
Oder dass du zumindest siehst, wie der Blob ihn aktiv angreift und frisst.
Ja.
Aber du siehst ihn dann quasi schon tot im Blob hängen. Damit hat doch kein Mensch gerechnet, finde ich super.
Nee.
Und auch schön ist die Szene im Kino, wo quasi der Blob dann den Filmvorführer ja frisst an der Decke und dann du ja kurz dann diesen Schwenker hast, wenn die nächste Person reinkommt und an die Decke guckt und dann quasi auch so, ich glaube, der Typ ist noch lebendig da, also er bewegt sich irgendwie noch gefühlt. Ja, ist auch großartig. Ansonsten Frage Militär, Erwartungshaltung, hatte ich ja schon vorhin angesprochen gehabt. Du hast ja manchmal das Gefühl, dann kommt das Militär an, ballert alles weg. Das hatten wir vielfach ja auch in solchen Filmen. Und hier ist es ja gar nicht so, sondern hier wird's ja irgendwann dann, kommt ja dann raus, dass da quasi dann das Militär und die Wissenschaftler ja die Bösen sind, weil das ein schiefgegangenes Experiment ist, was sie selber wieder zurückgeschickt haben auf die Erde. Und sie wollen ihn ja fangen, den Blob. Und daraus ergeben sich ja auch ein paar sehr interessante Szenen am Ende. Hättet ihr das am Anfang gedacht oder hättet ihr eher so gedacht, okay, jetzt kommt auch das Militär und dann fahren die Panzer auf und kämpfen dann gegen den Blob oder sowas?
Nee, also ich meine, wir sind ja nicht mehr in den 50er Jahren. In den 50er Jahren war das Militär ja immer so der Retter, der nochmal die böse Bedrohung platt gemacht hat und den Tag gerettet hat. In den 80ern haben wir das ja schon eher, dass das Militär eine negative Perspektive hat. Ging ja in den 70ern quasi schon los, sage ich jetzt einfach mal, ne? Dass Regierung und Militär und alles eher schon, ich will nicht sagen dämonisiert, aber weiß man schon, mit denen ist meistens nicht so gut Kirschen essen. Jago, wie siehst du es?
Ja, denke ich auch. Die Erwartungshaltung ist vielleicht eher, dass Militär kommt und wird der Lage nicht Herr und beschließt dann vielleicht die ganze Stadt in die Luft zu sprengen. So, das wäre so die Erwartungshaltung, dass sie selber diese Kreatur geschaffen haben. Das ist sicherlich so ein Twist, den man jetzt nicht unbedingt kommen sieht, weil man eigentlich fix davon ausgeht, das ist eine Bedrohung aus dem Weltall wie im Original.
Hm. Ja.
Das ist eher nochmal der Haken. Aber dass sich das Militär letzten Endes so als zweiter Bösewicht herausstellt, das ist ja fast schon handelsüblich irgendwie. Hm. Nee. Ja. Das gibt dir natürlich nochmal eine andere Facette, weil du nicht nur gegen dieses Biest kämpfst, sondern eben auch noch die da im als zusätzliches Problem hast.
Ja, ist richtig. Wobei es ja auch keine große Rolle spielt, ob das jetzt ein militärischer Versuch war. Geht ja da aber, glaube ich, auch, sagen, glaube ich, auch gegen die Sowjetunion zu, ne?
Ja,
geht
ja
um eine bakterielle Waffe gegen den Kommunismus, gegen die Sowjetunion,
genau,
und sowas.
Richtig.
Ne? Aber es spielt im Grunde keine große Rolle. Es könnte jetzt genauso gut einfach ein Alien gewesen sein, wo sie dann sagen, wie bei Ridley Scott's Alien, oh, das ist interessant, das könnte man vielleicht irgendwie nutzen. Ne?
Ja.
Macht keinen großen Unterschied.
Was mich so ein bisschen gestört hat, das kann ich mal einwerfen, ist A, dass der Blob dann am Ende sich sehr, sehr viel in der Kanalisation rumbewegt, also dieses Setting verlierst von der Stadt, sondern ne, du hast dann einfach nur noch dann den Untergrund. Und auch wenn das Ende jetzt wirklich sehr actionreich ist und wirklich ja Leichen überall auf dem Boden rumliegen, habe ich dann irgendwie am Ende nicht mehr so das Gefühl gehabt, dass der Blob so eine große, super krasse Bedrohung dargestellt hat, sondern er hat dann versucht, in dieses Gebäude einzudringen und am Ende wird er ja dann auch eingefroren, ne? Und weiß ich nicht, wie ging es euch da? Gefällt euch das Finale oder sagt ihr, der fehlt auch noch mal ein bisschen oder das hätte anders sein müssen?
Also ich würde jetzt noch mal gar nicht aufs Finale gehen. Ich würde schon vorher sagen, dass ich es manchmal ein bisschen seltsam fand, wo der Blob aufgetaucht ist. Also dass der Blob zum Beispiel in diesem Diner auftaucht und den Tellerwäscher und die Diner-Besitzerin schnappt. Das war halt, weil da zu dem Zeitpunkt gerade die Hauptfiguren waren. Ne? Mhm. Also es gab eigentlich keinen Grund, warum er exakt an dieser Stelle rauskommen soll, wenn er die ganze Stadt so vor sich hat. Ne? Wir haben so ein knutschendes Pärchen im Wald, was von dem Blob versteckt wird, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, weiß ich nicht, warum, verstehe ich nicht. Ne? Und was ich auch ein bisschen seltsam fand, ist halt, der Blob schnappt sich ja gerne mal eine oder zwei Personen und dann verkrümelt er sich wieder.
Mhm.
Und das macht für mich nur bedingt Sinn, weil, klar, man könnte jetzt sagen, es ist ein Bakterium, das vielleicht, naja, aber das ist mal zu weit. Ich wollte jetzt sagen, dann, man könnte.
Der muss doch erstmal verdauen.
Ja, aber, was heißt verdauen? Mein Gedanke war jetzt so, okay, man sagt vielleicht so ein Tier zieht sich auch zurück, nachdem es seine Beute hat, aber es ist ja eigentlich ein Bakterium oder ein Virus, Bakterium, glaube ich, ne? Ich glaube, der denkt nicht so weit. Ich glaube, das würde einfach nur fressen, 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 fressen und nicht über Rückzug oder Verstecken nachdenken, ne? Das fand ich so ein bisschen, ja, konstruiert, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
Ja, es ist halt zweckdienlich damit, die nicht alle gleich nach 20 Minuten tot
ja.
sind. Weil wenn man das mal so weiterspinnen würde, wie das Biest eigentlich könnte, also wie es beschrieben wird, hätten die ja gar keine Chance. Also an vielen Stellen nicht. Ne?
Eben, ja. Und ja, aber das Finale ist, ja, ich glaube so ein bisschen, wie man es vielleicht erwartet. Ne? Es ist ein bisschen Action und ein bisschen größer. Was mir aufgefallen ist, dass die Effekte leider ein bisschen schlechter wurden im Vergleich zu den Szenen vorher. Aber das hatten wir beim Original auch schon. Beim Original waren auch die ersten Szenen relativ gut. Und am Ende haben wir ja mehrere Szenen, die sogar gezeichnet waren. Also beim Original ist ja diese Diner-Szene, wo der Blob das Diner umschlossen hat. Das ist ja gezeichnet. Das ist ja kein, nicht mal mehr ein Miniaturset. Ne? Oder da ist auch eine Szene, wo so ein Stromkabel an einem Mast abgeschossen wird. Und dieser ganze Mast, diese ganze Szene ist auch gezeichnet. Von daher war vielleicht eine Hommage an das Original.
Genau, so kann man es auch sehen.
Wie fandet ihr das, dass dann am Ende so eine Art Sequel angedeutet wird?
Ja,
das ist ja niemals ja, gab.
Wird ja gerne gemacht, ne?
Ja, ich fand es aber auch gar nicht schlecht. Das ist mal was anderes, haben wir schon häufiger gesehen. Aber auch in dem Kontext habe ich damit nicht mehr gerechnet. Ich habe es auch vergessen gehabt, ehrlich gesagt. und dass dann eben dieser Priester, der ja dann verstümmelt wird und eigentlich in den ganzen Film über zu dem Guten einfach gezählt hat und dann scheinbar dem Wahnsinn verfallen ist und jetzt so ein Apokalypse-Prediger ist, der sich eben so ein Little Blob da, so ein Stück, der so übrig geblieben ist, im Glas hält. das hat schon wieder was Bedrohliches, weil ne, dann, wenn der Irre meint, jetzt ist die Apokalypse, Glas auf und los geht's. Also so als kleinen Endspot, ich weiß gar nicht, ob das auf den Sieg für den auslaufen sollte. Ich glaube, das war einfach nur dieser böse Gag am Ende. Ich glaube nicht, dass die wirklich vorhatten, davon eine Fortsetzung zu drehen.
Ja. Es war ja keine Hand, die nochmal rauskommt irgendwo, sondern tatsächlich sowas, ja.
Ja, und das hat man ja gerne bei Creature-Feature-Filmen, ne? So irgendwo hat die Schnecke überlebt oder die Fledermaus hat überlebt oder irgendeine andere Kreatur. Mhm. Irgendwo ist noch ein Ei von dem Wesen, was irgendwo dranhängt, ne? Ist ja so echt so ein typisches Creature-Feature-Ende. Da ist noch etwas und man behält sich halt die Option, doch noch eventuell einen Film machen zu können, ne?
Ja.
Aber ich mochte die Weihnachtsstimmung am Ende.
Stimmt.
Bei diesem Film. Es hat mir gefallen hinten raus. Und ich mochte die pinken Credits, die zu dem Blob passen.
Stimmt.
Haben wir gar nicht gesagt, ne? Im Original ist der Blob rot, hier ist der Blob pink.
Ja. Okay. Habt ihr noch was zu dem Film, was ihr gerne sagen wollt?
Tatsächlich eher nicht. Mir würde nichts mehr einfallen.
Nee, mir auch nicht. Thomas, hast du noch was?
Kurzweilig habe ich ja schon gesagt und ich glaube, es spiegelt sich jetzt auch gerade wieder. Naja, also er ist halt relativ simpel. So, wenn man halt gesagt hat, dass er spratzig ist und mit dem Blob nochmal zu sprechen kommt, dann hat man nachher am Ende auch, glaube ich, alles dargestellt, warum man den Film gucken sollte oder nicht und was so die Highlights auch sind. Ich glaube, das ist auch okay. Ich hätte jetzt nochmal dieses Streitgespräch aufgemacht, aber eigentlich haben wir das vorhin auch schon mehr oder weniger ausdiskutiert. Ihr mögt mehr den 88er, ich mag ein klein bisschen mehr den 58er, aber für mich sind die jetzt mittlerweile, also das war mal anders, aber jetzt sind beide auf einer Höhe und ich mag beide, so.
Genau. Also ich würde den 88er tatsächlich halt wirklich sehenswert einstufen, dass ich sage, das, also wer meinen Filmgeschmack in etwa teilt, der sollte sich den 100%ig angucken. Am 58er, also ich finde ihn jetzt nicht schlecht, ich würde ihn als tatsächlich mittelmäßig einstufen. Es tut mir ja leid, er ist ein Klassiker, aber ja, ich für meinen Teil, man muss den auch nicht gesehen haben.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin da bei Jacko. Also das Remake würde ich jedem empfehlen, der Creature-Feature mag und ne, 80er Jahre und so weiter. Das Original, so wie du sagst, ist ein durchschnittlicher Film, den ich halt primär Science-Fiction-Komplettisten empfehlen würde, die einfach sagen, ich möchte mich mal durch die Science-Fiction-Historie durchkämpfen, die wichtigsten Filme abarbeiten. Dafür passt der super und da sollte man ihn auch gucken.
Ja, okay. Da gehe ich mit, Haken drunter. Gut. Aber irgendwann müssen wir mal einen Film finden, wo ich mich mit einem von euch verbünden kann, gegen jemand anders.
Ihr mögt kein Ghost of Mars. Ich mag Ghost of Mars.
Ich finde Ghost of Mars okay. So.
Oh, da drei Meinungen dazu.
Geil, scheiße und mittelmäßig.
Ja, genau. Das wird auch mal eine gute Kombi. Okay, bevor ich jetzt quasi die obligatorische Abschlussfrage noch stelle, habe ich mal so drei Filme mal rausgesucht, die man noch so empfehlen kann, abseits von den Hammer-Filmen, die jetzt vorhin einfach rausgekloppt worden sind. Ich glaube, da habe ich noch mal eine Wissenslücke. Muss ich dann noch mal ein paar Sachen nachholen.
Da kommen einfach noch ein paar Watch the Skies-Folgen, dann wirst du unsere Movie-Virgin.
Ja, ja.
Da könnten wir die Quartermess-Reihe, das sind nämlich drei Filme von Hammer, die könnten wir alle machen.
Okay, gut.
Ja, ich habe nur zwei gesehen, der dritte fehlt mir. Ich weiß gar nicht, welcher das ist.
Das Quartermass and the Pit, das grüne Blut der Dämonen. Der ist
oh, dann habe ich sie alle drei gesehen. Dann habe ich sie alle drei gesehen.
Ah, siehste.
Okay, gut.
Und Thomas hat sie alle nicht gesehen.
Ich habe sie alle drei nicht gesehen, genau. Wobei, wahrscheinlich werde ich dann irgendwie einen gucken und denken so, ah, okay, den habe ich in den 90ern doch schon mal gesehen. Na, egal. Ich habe rausgesucht einmal Die Nacht der Creeps aus dem Jahr 86. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, na klar.
Genau, schleimige Wesen.
Bildungslücke, ich weiß, ich habe den nie gesehen. Ich weiß, was das für ein Film ist, aber ja.
Der wird dir gefallen.
Genau, kurz Zusammenfassung. Schleimige Wesen, die verwandeln ihre Opfer in Zombies. Passt einfach auch so ein bisschen da in die Kategorie rein. Dann haben wir Slither aus dem Jahr 2006.
Das ist auch gut.
Ah, ihr nickt, alle gesehen, genau.
Sehr unterhaltsam.
Genau. Schleimige Wesen, die ihre Opfer in alles Mögliche verwandeln.
Und in ein Kollektiv.
Stimmt, in ein Kollektiv.
Kommunismus.
Und dann habe ich noch einen Film gefunden, den kannte ich nicht, fand ihn aber sehr witzig von der Beschreibung her. Und zwar Stuff ein tödlicher Leckerbissen.
Kenn ich.
Aus dem Jahr 1985. Ey, du kennst alles.
Ich kenn alles. Ich hab's Mediabook hier stehen.
Und da ist ein Dessert, was seine Opfer in noch mehr Desserts verwandelt. So habe ich es verstanden.
Ja, ist richtig.
Du nickst.
Ja, ist richtig. Das Stuff ist ein Lebensmittel, was süchtig macht und die Leute dann, ja, ist ein Body-Horror-Film, so. Mehr möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen.
Okay, gut. Aber Jaco, du kennst den auch nicht, ne?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber wie nach der Creeps, ich weiß, dass es den gibt. Aber ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen.
Alles klar. Genau, dann hier nochmal ein paar Empfehlungen quasi ausgesprochen. Ansonsten meine Abschlussfrage wäre folgende. Wie könnte denn eine Rückkehr von The Blob aussehen, wenn man den heute nochmal drehen wollen würde?
Da gab es doch mal ein Projekt, ne?
Ja, ich glaube, ist das nicht immer noch in der Planung? Soll der nicht in ein, zwei Jahren kommen oder sowas? Da war doch mal was.
Oder ist es immer noch
oder ist wieder eingestanzt, ich weiß nicht.
Genau, jetzt sind alle ein bisschen durcheinander.
Aber solange ihr sucht und guckt, ganz ehrlich, so wie die 80er-Version, einfach nochmal.
Mhm, ich denke auch.
Ich meine, ganz ehrlich, das ist eine simple Story, die musst du auch nicht verkomplizieren. Du hast einfach nur bessere Effekte, du machst ein schnelles Tempo. Was der 80er einfach auch gemacht hat, nur ein bisschen aufpolierter. Ne? Vielleicht ein bisschen weniger Klischeefiguren und dann... läuft es.
Ach, selbst wenn Klischeefiguren. Also als Partyfilm kannst du den immer wieder machen. Ist doch so.
Ja, ey, ich würde ihn gucken. Ich werde ihn gucken, wenn er kommt.
Ja, ich hätte nur die Befürchtung, dass der so digital ist und dann wahrscheinlich, wenn das nicht die supergeilen Effekte sind, dass es halt das, scheiße aussieht. Das ist halt das Problem. Also,
ja.
Da wird es nicht mehr diese handgemachten Effekte geben.
Das wäre wirklich schlimm. Ja, da gebe ich dir recht. Also wenn er digitale Effekte hätte, dann wäre ich echt nicht begeistert. Also dieser Film braucht Practical Effects. Meiner Meinung nach braucht jeder Film. So, Punkt.
Ja, aber das ist vielleicht eine Mischung, eine gute Mischung, dass du einiges digital machst, logisch. Aber dann bau noch ein paar geile.
Na klar, aber.
Geile handgemachte Sachen rein.
Aber du weißt ja, wie es ist. Dann hast du wieder so einen Film, wo jede einzelne Szene aus dem Rechner stammt, ob es nötig ist oder unnötig. Und da kommt so ein Scheiß raus wie The Thing, dieses Remake, weißt du?
Oh ja.
Wo sie ursprünglich die Practical Effects gemacht haben. Mhm. Die hatten ja wirklich bei The Thing, beim Remake, also nicht bei der Carpenter-Version, sondern bei der 2000-irgendwas-Version. Die hatten ja, soweit ich weiß, alle Effekte mit Practical Effects realisiert.
Richtig, genau.
Dann hieß es vom Studio, nee, können wir nicht machen, macht's digital. Da haben sie alles digital überarbeitet und dann sah scheiße aus.
Ja,
richtig, so. Genau.
Kleiner Rant gegen diesen Film.
Zu Recht.
Also tatsächlich ist der Film noch in Planung, aber das ist schon ein bisschen älter, die Infos, ob der tatsächlich jetzt kommt oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn vielleicht jetzt fürs Jubiläum, ne, 2028, dass er dann da irgendwie kommen sollte, keine Ahnung, oder vorher. Bisher wurde zumindest immer bestätigt, dass David Bruckner die Regie übernimmt und der hat so Horrorfilme gemacht wie House at Night, The Ritual und Southbound. Keine Ahnung, ob das dann passt oder nicht. Sein letzter Film ist Hellraiser gewesen und VHS 85, da hat er das Segment Total Copy gemacht.
Weiß ich nicht, sagt mir gar nichts.
Der Hellraiser, der jetzt vor 2 Jahren oder wann rausgekommen ist?
Richtig, genau. Ja, 2022, ja.
Ach du Scheiße.
Oh, ach der war schlecht, der hat mir gar nicht gefallen.
Ja, nee, dann nee, danke. Dann verzichte ich auch auf den Blog.
Nee, von dem will ich auch keinen Blog.
Ne, also von daher, und ich glaube, die größte Befürchtung ist ja tatsächlich, und das würden sie auch machen, davon gehe ich fest von aus, tatsächlich auf einen digitalen Blob zu setzen, ne? Und dann digitale Effekte.
Ja klar, werden sie auch tun.
Und ja, kann funktionieren so, aber ich glaube tatsächlich auch, ich gebe euch recht, wenn man einfach so einen Fun-Splatter nochmal macht und einfach nochmal das Gleiche nochmal erzählt in einer aufgehübschten neuen Version und man kann vielleicht ein paar Sachen... Das wäre vielleicht nochmal interessant. Man könnte natürlich die USA in seinen aktuellen Zustand mit einbauen und so Verschwörungssachen so und dann glauben die Leute einander nicht und sowas könnte man mit einbauen, glaube ich.
Oder man könnte den Blob als so wabernde Masse machen, die so eine blonde Perücke aufhat, so wie Chuck.
Sowas kommt.
Okay, dann wären wir durch. Wir hatten alles besprochen. Das war der Blob und der Blob. Ich danke euch wieder und würde schon mal anfangen und sagen, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr einen von den beiden Filmen gesehen habt, welchen ihr dann besser findet, wenn ihr beide gesehen habt und ob ihr die Filme jetzt gucken wollen würdet. Das würde uns interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich gebe ab an Jaco.
Vielen lieben Dank an euch beide. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und Ding Dong bitte.
Auch von mir vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch vielen Dank an euch beide für das nette Gespräch. Und mein heutiges Zitat ist eine Tagline. Half man, half insect, total terror.
Beware of the block, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the block.
Folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.